So, ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format der Naturmedizin. Ich habe heute wieder zwei Gäste. Sie kennen sich bestimmt schon längst, weil wir schon sehr viele Sendungen mit Ihnen machen durften. Einerseits der Herr Dr. Med. Volker Schmiedl von der Paramed in Baar. Ganz herzlich willkommen einmal mehr.
Hallo.
Buchautor, Arzt und so weiter, Fachmann in vielen, vielen Dachen, Komplementärmediziner, D3-Papst, Omega-3-Papst.
D3-Papst ist ja Professor Spitz, den Titel nehme ich nicht.
Okay, gut. Und auf der anderen Seite herzlich willkommen auch du, Alexander Martens. Du bist Sportwissenschaftler und Doktorand der Medizin. Schön, dass du da bist. Danke.
Danke mal.
Gut, ich möchte gerne das Thema des Darms anschauen. Alarm im Darm, würde ich das mal so nennen, weil ich ein Buch gesehen habe, was es gibt. Hast du geschrieben?
Genau, ja.
Viele Ärzte, wie ich feststelle, haben sich lange Zeit gar nicht mit dem Darm beschäftigt. Du bist ja ein Arzt, schon wahrscheinlich 30, 40 Jahre alt. Wie hast du die Zeit erlebt in deiner Medizinschaft, bis man sich endlich mit dem Darm beschäftigt?
Also in der Naturkunde war das immer schon ein großes Thema. Da gab es ja die Stuhlflora, dürfen wir heute gar nicht mehr sagen, das heißt ja Mikrobiom, aber damals haben wir von Stuhlflora geredet. Und es gab die Symbioselenkung, wo wir heute wissen, das geht eigentlich auch gar nicht so. Aber dass wir in der Naturkunde den Darm, aber auch den ganzen Menschen beeinflussen konnten über den Darm, das war schon lange Zeit bekannt. Und es ist auch schon ziemlich lange, ich glaube 20, 30 Jahre, dass es eine Studie gab, wo bewiesen wurde, dass bei der Colitis ulcerosa ganz bestimmte Darmbakterien, bestimmte Escherichia coli-Keime genauso wirksam sind wie schulmedizinische Medikamente in der Vermeidung weiterer Schübe. Und dieses Darmbakterienpräparat ist sogar in die Leitlinien der Gastroenterologen mit eingeflossen. Das war so der erste Schritt der Mikrobiologie in die Schulmedizin. Und heute, ich beobachte das mit Erstaunen und auch mit Freude, dass in den letzten Jahren geradezu die normale Medizin den Darm und das Mikrobiom entdeckt hat. Und die machen da jetzt ganz tolle Entdeckungen, dass es auf das Immunsystem wirkt und solche Sachen. Und haben das als allererste entdeckt. Wir wissen das seit einem Vierteljahrhundert schon mindestens. Aber ist schön, dass das jetzt auch mal bestätigt wird. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Entwicklung.
Mhm. Wie sieht denn heutzutage eigentlich das Darmmilieu eines durchschnittlichen Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz aus? Gibt es hier Handlungsbedarf tendenziell?
Also was wir wissen ist, dass es im Durchschnitt anders ausschaut als das von Naturvölkern. Naturvölker haben viel mehr verschiedene Darmbakterien in ihrem Darm.
Ja.
Also die Darmflora, wenn ich das nochmal so gebrauchen darf, ist diversifiziert. Und wir wissen, je unterschiedlicher die Darmflora ist, je mehr verschiedene Darmkeime da sind, desto besser ist es vermutlich.
Mhm.
Und es scheint durch die Ernährung so zu sein, es wird eine sehr einseitige, eine schlechte Ernährung haben mit den falschen Kohlenhydraten und so weiter, was eben diese einseitige Darmflora begünstigt.
Okay, ja, völlig verständlich einerseits. Und wenn wir nur noch so eine kleine Vielfalt von Darmbakterien haben, ist das für unsere Gesundheit das von Bedeutung?
Möglicherweise bekommen wir mehr Darmschleimhautreizung, möglicherweise auch mehr Darmentzündung, vielleicht sogar mehr Darmkrebs.
Mhm.
Aber eben über die Verbindung mit dem Organismus können auch systemische Erkrankungen im Körper beeinflusst werden. Also die gesamte Entzündlichkeit des Körpers kann über den Darm beeinflusst werden. Also im Darm kann sich auch entscheiden, wie stark ein Rheuma ausgeprägt ist.
Mhm.
Oder Stimmung.
Mhm.
Wir wissen heute, im Bereich des Darmes wird mehr Serotonin gebildet, unser Glückshormon, als im gesamten Nervensystem. Und wir wissen heute, es gibt mehr Nervenfasern, mehr Nervenimpulse, die vom Darm zum Gehirn gehen, als umgekehrt.
Also da fragt man sich, wo das Hirn ist.
Dieser Begriff Bauchhirn, ja, der in aller Munde ist, der ist tatsächlich berechtigt. Unser Darm, unser Bauch scheint unser Gehirn mehr zu beeinflussen, als umgekehrt. Und viele handeln ja auch aus dem Bauch heraus, das sagt ja auch der Volksmund so.
Ja.
Das bekommt heute eine neurowissenschaftliche Bestätigung. Es geht auch in die andere Richtung.
Okay.
Also zum Beispiel Reizdarm. Es gibt übrigens gar nicht so viele Reizdärme, wie wir immer denken. Aber der richtige Reizdarm ist ja im Prinzip ein psychovegetatives Ungleichgewicht, wo eben Nervosität, falsche Impulse, falsche Gedanken dazu führen, dass wir Verstopfung kriegen, dass wir Durchfall kriegen, Blähung kriegen und so weiter. Also in die Richtung geht es auch noch. Aber eben in die umgekehrte Richtung geht es auch.
Okay, und die ganz einseitige Ernährungsweise, wir haben ja von Kohlenhydraten, falschen Kohlenhydraten gesprochen. verstoffwechselt ja der Körper hauptsächlich zu Glucose, zu Zucker. Das heißt, wir füttern ja eigentlich die Bakterienstämme und die werden immer größer und größer und die anderen werden immer weniger. Und dann haben wir auch in der Ernährung immer weniger Bitterstoffe. Das heißt, wir haben einfach hier unten ein Ungleichgewicht, kann man das so sagen, tendenziell.
Das Problem ist, dass bei den schnell resorbierbaren Kohlenhydraten oftmals wenig Begleitstoffe wie Ballaststoffe dabei sind. Das heißt, wir können diese Nahrung selber für uns nahezu 100% ausnutzen und für die armen Darmbakterien bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Die Darmbakterien leben im Prinzip von dem, was wir ihnen übrig lassen, hauptsächlich von den Ballaststoffen. Mhm. Also Ballaststoff ist quasi der Dünger für die Darmbakterien. Mhm. Und die Darmbakterien danken es uns sogar, indem sie die Ballaststoffe zu weiteren für uns wertvollen Stoffen abbauen. Zum Beispiel für kurzkettige Fettsäuren, die wiederum der Ernährung der Darmschleimhaut dienen und auch der Entzündungshemmung dienen. Also ganz, ganz vielfältige Wechselwirkungen haben wir da.
Also wir Menschen sollten lernen, dass wir das da unten, dieses Mikrobiom, ich habe mal gelesen, 2-3 Kilo sollten es sein.
Mhm. Ja, so ein Kilogramm schätzt man.
Schätzt man, okay.
Ein Kilogramm.
Und das sind ja alles kleine, wunderbare Tierchen. Und wenn es denen gut geht, geht es uns ja auch gut. Dass wir denen eine richtig gute Nahrung geben sollten und denen achtsam sein sollten. Aber das hatten wir natürlich jetzt 20, 30, 40 Jahre nie gemacht.
Oder? Ja, und ein Gramm Stuhl sozusagen hat mehr Darmbakterien, als Menschen auf der Erde wohnen. Also wir haben da schon ganz schön viele in uns. Und wir wissen, wir haben mehr Darmbakterien in uns, als wir selber Körperzellen haben. Also die Frage muss ich eigentlich stellen, haben wir die Darmbakterien oder haben die Darmbakterien vielleicht uns? In jedem Fall leben wir in einer Symbiose, sind unsere Freunde, wenn wir pfleglich mit ihnen umgehen.
Wir haben den Titel Alarm im Darm genannt. Wieso Alarm? Haben wir akut Probleme mit dem Darm und wenn ja, was sollten wir tun?
Also erstmal, viele Menschen haben Darmprobleme. Es gibt so Schätzungen, dass 15-25% bei uns einen Reizdarm haben. Ich sage immer, 15-25% bei uns haben Reizdarmbeschwerden, also mit Blähungen, mit Durchfällen, mit Verstopfung, mit Wechsel zwischen beiden. Kann ein Hinweis sein auf Reizdarm, muss es aber nicht sein. Nach meiner Erfahrung ist der Reizdarm eher sogar eine seltene Erkrankung. Wenn wir nur genau nachgucken würden, würden wir feststellen, die meisten haben eine Laktoseintoleranz, eine Fructoseintoleranz, eine Histaminintoleranz. Es gibt Nahrungsmittelallergien, es gibt Gallenblasenschwäche, es gibt Bauchspeicheldrüsenschwäche. Das sind so die Hauptursachen, Leaky Gut-Syndrom. Also es gibt viele Ursachen, viele Störungen, die eben Reizdarmbeschwerden verursachen. Es wird in der Regel nur nicht nachgeguckt. Ich bin immer so ein bisschen sauer, wenn Patienten zu mir kommen und sagen, ja, ich habe Beschwerden gehabt und dann hat der Arzt eine Koloskopie gemacht und da ist alles in Ordnung und das sei psychosomatisch. Nein, da ist fast nichts gemacht worden. Dann ist mit der Koloskopie, was eine sehr gute Untersuchung ist, ist ausgeschlossen worden, ob ich eine schwere organische Ursache wie Darmkrebs oder Polypen oder eine schwere Darmentzündung habe. Das ist ausgeschlossen worden. Aber ich kann mit der Darmspiegelung keine Histaminintoleranz nachweisen und auch keine Gallenblasenschwäche. Da brauche ich ganz andere Methoden. Und da wird einfach diagnostisch viel zu wenig gemacht. Und in meinem Buch beschreibe ich halt alle diese Erkrankungen im Einzelnen, was ich diagnostisch machen kann. Und wenn die Diagnose erhoben worden ist, was ich dann auch therapeutisch tun kann.
Uiuiui, super spannend. Das heißt also nochmals, wenn jemand irgend so ein Symptom, wo du jetzt gerade geschildert hast, an sich selber weiß, muss er sich mal fragen, ob das wirklich von dem oder dem sein könnte. Und das kann man ja nachweisen übers Labor und dann hat man ein ganz klares Resultat, was eigentlich Sache ist. Und wenn ich auch darauf verzichte oder es entsprechend korrigiere, ist das Symptom weg.
Es gibt ein paar Hinweise aus dem Alltag. Also wenn mir jemand sagt, ich vertrage Milchkaffee und Joghurt nicht gut, aber ein alter, harter Käse, der geht super gut, dann muss ich natürlich an eine Laktoseintoleranz denken. Ist es sehr wahrscheinlich. Wenn ich es ganz, ganz genau wissen will, kann ich einen Laktosetoleranztest machen. Also da muss jemand Laktose trinken, dann wird ein Atemtest gemacht, dann weiß ich es hundertprozentig. Aber die Anamnese ist da schon sehr, sehr wegführend. Mhm. Aber bei vielen Störungen wissen wir es auch nicht. Dann muss man dann mal eine ausführliche Stuhluntersuchung machen, wo man neben dem Mikrobiom eben auch die Bauchspeicheldrüsenenzyme anguckt. Wo man anguckt, kann er denn Fette genügend gut aufnehmen? Oder hat er einen Leaky Gut, einen leckenden Darm, eine irritierte Darmschleimhaut? Hat er eine Darmentzündung? All das können wir mittlerweile mit einer subtilen Stuhluntersuchung gut rauskriegen. Wird leider in der Gastroenterologie viel zu selten gemacht. Wenn der Stuhl mal angeguckt wird, wird er in der Regel auf Blut angeschaut. gegebenenfalls mal auf pathogene Bakterien, also Salmonellen, Yersinien und so. Und das war es auch schon. Sehr viel mehr wird in der normalen Gastroenterologie nicht untersucht.
Ja, ich hatte auch schon mal einen Arzt hier im Haus, der hat das genau so gesagt. Sie haben eigentlich immer gesagt, wir haben keine Lust, in diesem Müll zu wühlen, sondern gehen eigentlich lieber den anderen Weg. Aber ich glaube, heutzutage darf man das nicht mehr verdrängen, diese Stuhlanalyse, oder?
Ja.
Du sagst, in der Stuhlanalyse erkennt man so viele Dinge. Inwiefern sinnvoll ist das für den Konsument oder für die Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach mal eine Stuhlanalyse zu machen? Macht man sie erst dann, wenn irgendwelche Beschwerden da sind? Oder ist es so oder so einmal sinnvoll?
Na, das würde ich eigentlich schon machen, wenn Beschwerden da sind. Das muss wirklich nicht jeder haben. Und er sollte aber auch da jemand haben, der wirklich Erfahrung hat, einen Therapeut, der sich damit wirklich auskennt. Mhm. Auch das ist wiederum eine Sache, die wird in der normalen Medizin an der Uni überhaupt nicht gelehrt. Also ich beschäftige mich seit über 20 Jahren damit und ich habe das dann anschließend nach dem Studium in bestimmten Kursen gemacht, habe Seminare besucht und habe mir das selber angeeignet. Gehört nicht zu einem normalen Lehrstoff. Leider gehört es nicht dazu.
Ja. Ja, ich meine, wenn man diese Stuhlauswertung hier hat, da sind ja Sachen drauf, das muss man ja auch interpretieren können. Das ist ja ein ganzes Studium wieder, oder?
Ja.
Und da kann ja sicherlich der vom Labor ein paar Empfehlungen abgeben, aber inwiefern diese Empfehlungen wieder der Praxis und der entspricht und auch wirklich passend sind, das ist wieder mal in Frage gestellt, oder?
Wenn das ein Labor ist, was wirklich oftmals diese Stuhluntersuchung macht, und die auch so ein bisschen Faible dafür haben.
Ja.
Also es gibt einige Labore, die machen fast nichts anderes. Die sind natürlich wirklich die Experten da drin. Mhm. Und es gibt andere Labore, die machen unglaublich viel, die machen alles und dann macht man eben Stuhluntersuchungen auch nochmal mit, weil das wird eben von den Ärzten, von einigen Ärzten und Heilpraktikern verlangt. Mhm. Und dann macht man das mit, aber eigentlich haben sie wenig Ahnung davon. Mhm. Kriegt man eigentlich sehr schnell raus, wenn man bei einem Labor mal bestimmte Dinge nachfragt und ob die wirklich Ahnung davon haben oder ob sie keine Ahnung davon haben.
Lieber Alexander, als Sportmediziner und Doktorand der Medizin, die Frage, was können wir denn Präventivmaßnahmen machen, damit eigentlich dieser Alarm gar nie richtig ausbrechen muss oder die rote Lampe gar nicht brennt, sondern wir eigentlich schon Präventivmaßnahmen ergreifen, um wirklich gesund ein Darmmilieu und Mikrobiom zu haben.
Also das, was du gerade auch schon erwähnt hattest, ist natürlich eine gesunde Ernährung. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür. Wir sollten ballaststoffreich essen. Ja, wir sollten unterscheiden zwischen wasserlöslichen und unwasserlöslichen Ballaststoffen, weil die natürlich wieder Nahrung bieten für unsere Bakterien.
Kannst du mir den Unterschied schnell sagen, mit zwei Beispielen? Wasserlöslich und ein nicht wasserlöslicher
Ballast. Pektine zum Beispiel sind eher unwasserlöslich. Ja, und das ist natürlich eine super Grundlage für die Bakterien.
Mhm.
Ja, für die Firmicutes ist das hier zum Beispiel Fette bilden, quasi in die entzündungshemmend wirken.
Ja.
Oder die Nährstoffe einfach für die Bakterien darbieten. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass wir viele Antioxidantien, Polyphenole auch zu uns nehmen, weil die natürlich auch eine super Nährquelle sind für unsere Bakterien. Ich hatte letztens mal aktuell wieder eine neue Studie gelesen. Da hat man Colitis ulcerosas Patienten und Morbus Crohn Patienten hochdosiertes Kurkuma gegeben. Man hat festgestellt, dass sich die Bakterien im Darmbereich wieder verbessert hatten.
Mhm.
Ja, und dass die sehr viele antientzündliche Enzyme gebildet haben. Ja, und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Dann natürlich die Bewegung. Ja, wir wissen, dass wenn wir regelmäßig kleine Sporteinheiten machen, dass unsere Verdauung gefördert wird. Ja, und das ist natürlich auch bei vielen Leuten das Problem, dass sie sich zu wenig bewegen und dadurch natürlich auch einen unregelmäßigen Stuhlgang haben. Ja, und das leichte Ausdauertraining fördert dem Ganzen natürlich. Mhm. Und wenn wir darauf eingehen, auf die Darmbakterien, wenn es denen gut geht und wir machen Sport, dann fühlen wir uns natürlich auch gleich viel besser, von der Psyche her. Und das ist natürlich dann so die ganzen kleinen...
Das hört sich alles sehr gut an in der Theorie. Jetzt machen wir ein praktisches Beispiel. Die meisten Menschen, wo ich kenne, stehen auf, essen ein Stück Brot. Und mittags essen sie eine Portion Nudeln, am Nachmittag noch eine Schwarzwälder-Torte und abends vielleicht irgendwie wieder Brot. In dieser Ernährung höre ich jetzt nichts von diesen großartigen Ballaststoffen, die du jetzt gerade gesagt hast. Also wie sollte denn die Ernährung aussehen oder was sollte ein normaler Mensch eigentlich integrieren in seine Ernährung, um natürlich ein gutes Mikrobiom zu haben?
Also am Frühstück würde ich zum Beispiel empfehlen, dass wir uns damit Leinsamen, Flohsamen, Hanfsamen eher beschäftigen, ja, die halt wirklich sehr, sehr gut auch quillen, die auch satt machen, die uns Energie bringen.
Okay.
Ja. Mittags würde ich jetzt nicht so schwer essen. Ja. Wurzelgemüse zum Beispiel finde ich sehr, sehr gut, hat einen hohen Ballaststoffgehalt.
Mhm.
Ja, und in unserer Ernährung ist wenig Wurzelgemüse dabei, wenn man das über den Tag mal verfolgt. Bitterstoffe fehlen uns gänzlich. Ja? Unser Gemüse wird immer bitterstoffarmer. Das heißt, dass unsere Verdauungsenzyme gar nicht mehr angeregt werden. Ja, wie es auch schon erwähnt wurde, Bauchspeicheldrüse, die Leberenzyme und. Und da fehlen halt einfach auch die Bitterstoffe, die wir dann zusätzlich zu uns nehmen sollten. Mhm. Genau, und abends halt nicht so fettreich und eventuell halt auch nicht etwas, was sehr viel Verdauung fördert, ja, oder Verdauung anregt, wie zum Beispiel Salate abends. Ja, es gibt ja auch immer noch diese Irrglauben, dass ich abends wenig essen soll mit wenig Kohlenhydraten. Dann essen viele einen großen, fetten Salat und stellen halt einfach fest, dass es ja sehr, sehr anstrengend ist für die Verdauung. Und dadurch habe ich natürlich auch einen ungesünderen Schlaf. Mhm. Und wenn ich dann wieder ungesund aufstehe oder nicht ausgeruht aufstehe nächsten Morgen, dann ist es natürlich wieder ein Kreislauf. Mhm. Ja, deswegen würde ich halt in diesem Ganzen schon ein bisschen schauen.
Ich glaube, wir könnten da noch 10 Sendungen machen jetzt über Ernährung, weil mit diesem praktischen Beispiel, weil genau da müssen wir die Zuschauerinnen einfach auch mal abholen und sagen, wo die gute Ernährung drin steckt. Zum Beispiel, wo sind denn die Bitterstoffe heute noch drin?
Alles sowas, was zum Beispiel Wermut, ja, Kurkuma hat auch ein paar Bitterstoffe mit drin.
Gewürzen.
Genau, in vielen Gewürzen vor allem, ja.
Okay, und da auch nicht so geizig, sondern wirklich großzügig zu arbeiten. Ne?
Genau, eine gewisse Menge sollte schon dabei sein, damit man auch etwas spürt. Also ich finde es zum Beispiel persönlich ganz gut, wenn man Bitterstoffe mal unter die Zunge nimmt, dann merkt man ja auch schon etwas, ja, dass da etwas passiert von der Speichelanregung her. Und das geht halt schon ganz schön verloren in der Ernährung.
Welche Symptome muss ein Konsument, ein Mensch, Zuschauer zu Hause haben, um den Griff zu Nahrungsergänzungsmitteln als sinnvoll zu sehen?
Ja, das sind Symptome, die der Volker gerade schon beschrieben hatte. Also sei es Verdauungsprobleme, Verstopfung, sei es vermehrte Blähungen, sei es Durchfälle. Das sind halt so typische Symptome, wo man vielleicht auch mal auf seine Ernährung schauen sollte.
Mhm, okay. Ja. Und wenn ich jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel bräuchte, aufgrund von den Symptomen, wo ihr geschildert habt, sollte ich das immer über den Therapeuten machen, der mir konkret sagt, über Stuhlproben und so weiter, was jetzt da sinnvoll ist? Oder kann man einfach mal sagen, das und jenes ist eigentlich immer gut, wo ich mir als allgemeine Präventionsmaßnahme eigentlich immer Gutes zufüge?
Also bei Bitterstoffen denke ich, das kann man allgemein geben. Ja, wenn es um Ballaststoffe geht, muss man natürlich wieder unterscheiden, ist da Gluten drin oder nicht Gluten, gibt ja sehr viele Unverträglichkeiten in diesem Bereich, da machen auch nicht alle Ballaststoffe Sinn, deswegen würde ich vorher schon eine Stuhlanalyse machen und genau dasselbe auch mit Darmbakterien, um einfach zu schauen, welche fehlen oder welche sind nicht so gut besiedelt, wie es eigentlich hätte. Also da würde ich schon vorher mit einer Analyse arbeiten.
Mir fällt gerade eine Erkrankung ein, wo uns die Stuhlanalyse gar nicht weiterhilft, das ist nämlich die Gallenfunktionsstörung. Die kann ich nicht im Stuhl erkennen, außer dass ich eine Fettverdauungsstörung habe, aber die kann ich bei vielen anderen Erkrankungen auch haben. Es gibt aber einige ziemlich untrügliche Merkmale, woran der Patient es selber erkennen kann. Also wenn ich fette Speisen esse und habe danach viel mehr Probleme als sonst und ich habe das ziemlich schnell, innerhalb einer halben Stunde nach dem Verzehr, dann muss ich an die Bauchspeicheldrüse oder an die Galle denken. Und wenn dann der Stuhl noch eher hell ist, lehmfarben, sandfarben, dann ist es fast immer die Galle. Und dann helfen mir eben diese Bitterstoffe super weiter. Zum Beispiel, ich darf das jetzt mal sagen, die Amara-Pur-Tropfen sind ja wirklich wunderbar, weil sie aufgrund ihres Bitterstoffgehaltes regen sie die Leber an, mehr Gallenstoffe zu bilden und die Galle sich gleichzeitig besser zusammenzuziehen und damit die Stoffe abzugeben und die Verdauung zu verbessern. Ganz wichtig aber, diese Gallentropfen müssen etwa eine halbe Stunde vor dem Essen eingenommen werden. Wenn man sie zum Essen oder sogar danach nimmt, kommen sie eigentlich schon zu spät. Also halbe Stunde vorher Bitterstoffe gilt für alle anderen Bitterstoffe auch. Deshalb nimmt man den Digestiv, das ist ja auch so verbreitet, vor Weihnachten nimmt man so einen Digestiv halt, ja. Sollte man ihn eben auch eine halbe Stunde vorher nehmen, dann wirkt es am besten.
Okay. Da steht aber auch drauf aus solchen Produkten.
Also wir haben, wie gesagt, das Amara Pur. Das heißt Amara Pur, weil da eben alkoholfreie Bitterstoffe mit drin sind. Ja, also es ist nicht mit Alkohol versetzt, die ganze Geschichte. Und das hat halt den Vorteil, dass es halt Leberpatienten, vor allem Kinder, auch nehmen können. Ja, was ja auch ganz wichtig ist. Kinder haben ja auch einen Bitterstoffmangel mittlerweile. Und das ist halt der Hintergrundgedanke, etwas mal ohne Alkohol zu haben.
Ich möchte noch so abschließend so eine Pauschalfrage stellen. Wenn man jetzt einfach die Otto-Normalverbraucher-Ernährung anschaut, die wir auch jetzt hier in der Schweiz haben, angefangen von Süßgetränken bis rüber eben eine rein kohlenhydratlastige Ernährung, kann man da noch vom gesunden Mikrobiom oder Darmmilieu sprechen heutzutage bei uns Zuschauerinnen und Zuschauern? durch diese Ernährungsweise?
Ich glaube nicht, ja, weil wir haben einfach eine andere Darmflora als die Naturvölker haben. Die Naturvölker haben vermutlich eben die gesündeste Darmflora. Und Erkrankungen wie Darmkrebs sind oftmals bei denen auch nicht bekannt. Mhm. Also all diese Zivilisationserkrankungen, Darmentzündungen, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Darmkrebs, kommen bei gesunden Naturvölkern so gut wie nicht vor. Mhm. Das sollte schon zu denken geben.
Dann darf ich gleich die Brücke zu diesem Wort machen. Wenn jemand wirklich ein großes Problem hat, Gesundheit herangeschlagen ist, eins von dieser Krankheiten hat, dann sollte er auch den Darm in seinen Heilungsprozess mit einbeziehen.
Unbedingt.
Unbedingt. Ja. Und das wird leider oft heutzutage noch nicht gepraktiziert. Ja. Das ist die traurige Wahrheit aus der Sendung. Ja? Mhm. Okay, also auch da wieder, wir müssen in die Eigenverantwortung gehen und wirklich darum bitten, dass diese Stuhlanalyse gemacht wird und geschaut wird, was fehlt, was muss rein und was muss raus, oder?
Genau. Und wir wollen es jetzt gar nicht bei der traurigen Wahrheit bewenden lassen, sondern es gibt wirklich so, so viele Möglichkeiten. Und gerade die Darmbehandlung ist mit einer der dankbarsten überhaupt. Also wenn man Patienten hat, die sich 20 Jahre lang nicht mehr ins Theater getraut haben, aus Angst vor Gasalarm, und dann findet man, dass eine ganze harmlose Gallen- oder Bauchspeicheldrüsenfunktionsstörung der Hintergrund waren. Mhm. Und man hat denen Bitterstoffe gegeben oder Verdauungsenzyme und die sind innerhalb von 3 Tagen beschwerdefrei und können erstmals wieder in ein Theater gehen, ohne Angst zu haben, dann ist das schon eine sehr, sehr schöne Sache. Also optimistisch sein, und wenn man die Lösung findet, kann man sie in der Regel sehr leicht behandeln. Man muss nur danach suchen und man muss sie finden.
Ich hatte mal einen Arzt da, der hatte auch das Darmmilieu von autistischen Kindern behandelt. Mhm. Und es ist einfach immer wieder ein Segen, ein Wunder zu sehen, dass diese Menschen plötzlich wieder da sind, wirklich real da sind, nur durch eine Darmsanierung und eine Entgiftung. Das war auch noch dazu, Entgiften und Darmsanieren. Mhm. Ah, ihr nickt beide, es ist auch, ihr wisst das, schön, toll. Ja. Danke vielmals für dieses Gespräch, lieber Dr. Volker Schmiedl. Gerne. Danke, lieber Alexander Martens. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte seien Sie so gut, nehmen Sie es wahr, dass wir da durch 1, vielleicht auch 2 Kilo Darmbakterien in unserem Körper haben und die unsere Gesundheit mit beeinflussen und dass die gefüttert werden müssen mit guten Dingen und dass nicht immer durch nur eine kohlenhydratreiche und zuckerreiche Ernährung sein muss, sondern eben auch andere Bitterstoffe rein müssen in diese Ernährung, ballaststoffreiche Ernährung, um hier einfach ein gutes Futter für die guten Bakterien zu bilden. In diesem Sinne, danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit, alles Gute, bis auf ein anderes Mal. Ich freue mich darauf, auf Wiedersehen miteinander.